ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus, Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo Malte, ich grüße dich.
Anja, wir haben heute einen, ich sag mal so, doch in gewisser Weise besonderen Gast. Er wird das gleich mit Abscheu und Empörung wahrscheinlich zurückweisen. Aber er ist bei genauer Betrachtung schon einer der medial einflussreichsten Ostdeutschen. Wenn er abends im Fernsehen auftritt, dann folgen ihm locker an die 10 Millionen Menschen. Aber wohl kaum einer von denen weiß, dass er ursprünglich aus dem Osten kommt. Wie gesagt, er war länger weg. Im Frühsommer ist er zurückgekehrt nach Deutschland. Und so hat er das in einer Reportage erzählt.
Das Gegenteil von Brüsseler oder Berliner Blase ist für mich dieser Ort. Eichstrut in Thüringen, 87 Einwohner, fast genau am Mittelpunkt Deutschlands gelegen. Hier bin ich aufgewachsen. Und hier beginnt meine Reise. Jeder kennt jeden und wählen ist hier Ehrensache. Nach dem Kirchgang geht's direkt zum Wahllokal 50 Meter weiter.
Markus Preis ist bei uns, der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Hallo Markus.
Hallo.
Markus, an deinen letzten Worten eben konnte man es nochmal wieder hören. Deine Heimat, das Eichsfeld, ist ja schon was ganz Besonderes. Als ich in den Nullerjahren häufig da war, weil ich Landeskorrespondent in Thüringen war und da gearbeitet habe, da kam mir das Eichsfeld immer wie so eine Art Westen vom Osten vor. Also nicht nur geografisch, sondern auch vom Lebensstil. Bisschen wie in meiner westfälischen Heimat. Da habe ich mich immer wohlgefühlt, obwohl ich auch immer gewarnt wurde, so heile sei die Welt dann nur auch nicht mehr, wie sie vielleicht noch aussieht. Im Eichsfeld war und ist man überwiegend katholisch, also ganz anders als sonst in der atheistischen ostdeutschen Fläche. Das Leben im Eichsfeld war weitgehend stabil, die Arbeitslosigkeit niedriger als der Schnitt, die Gemeinschaften in den kleinen Dörfern funktionierten noch und über allem thronte politisch die CDU. Kurz nachdem du weg warst, 1999, holte die CDU im Eichsfeldkreis noch sagenhafte 68%. 6,8%. Jetzt ist es nur noch die Hälfte und Björn Höckes AfD kratzt auch im katholisch-konservativen Eichsfeld an der 30%-Marke. Erkennst du deine Heimat noch wieder? Was ist da passiert?
Ja, ich glaube, die Zeiten, die es da mal gab, mit einer, muss man ja auch nicht unbedingt nur positiv sehen, eine solche politische Dominanz. Aber die sind, glaube ich, auf jeden Fall vorbei im Eichsfeld wie auch im gesamten Bundesgebiet, einfach weil sich unsere Welt weiterdreht, weil auch die Probleme, die es auch objektiv überall gibt, andere geworden sind. Also so gesehen, sehe ich schon natürlich die Veränderungen da, aber ich erkenne trotzdem das Eichsfeld auch immer noch wieder.
Jetzt darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Sagt man Eichsfeld oder Eichsfeld?
Also wenn man von dort kommt, wird man natürlich sagen Eichsfeld, aber ja, das heißt Eichsfeld. Und Eichsfeld und Eichsfeld und Eichsfeld. Und das ist sozusagen auch so ein kleiner Agententest. Also wer das anders ausspricht, so da weiß man schon, erkennt es doch nicht. Ne? Ja,
danke. Ja. Aber dann wäre das also ja geklärt.
Ist keine Leseschwäche, die es da gibt oder Ausspracheschwäche, sondern es heißt einfach das Eichsfeld.
Super, danke.
Obwohl es da auch immer so ganz besondere Eigenheiten gibt. Es gab immer einen Freund, der mir immer beibrachte, dass die meisten getrunkene Cola in Thüringen Fitter-Cola heißen würde. Wie gesagt, der kam aus Leinefelde, auch Eichsfeld. Ich habe aber dann irgendwann gelernt, dass es trotzdem Vita-Cola heißt. Also ein Eichsfelder hat mir auch jahrelang Quatsch erzählt.
Ja, also ich kenne das auch nur als Vita-Cola und das, vielleicht sagt das auch einfach nur sehr viel über Leinefelde. Nee, ich nehme es so.
Im Vita-Cola-Club bin ich auch, aber das ist so ähnlich wie die Röster und die Bratwurst.
Aber bevor wir jetzt zu sehr kuscheln, wir zeichnen am Donnerstagnachmittag auf, es ist kurz nach halb drei und auf unser aller Bildschirm läuft ein Livestream aus dem Thüringer Landtag. Markus, Anja, wenn es um die Ostdeutschen geht, dann sagt sie manchmal, redet sie mal von meinen Leuten. Wenn du dir dieses Schauspiel anguckst, was da im Moment noch läuft, wo ein Alterspräsident der AfD weitgehend Gepflogenheiten, die es gibt, ignoriert, die anderen Fraktionen versuchen, dagegen zu halten, ganz abgesehen davon, dass man das ja lange hätte ändern können, wenn man gewollt hätte, um das auf eine rechtssichere Basis zu stellen, aber das lassen wir mal außen vor. Ich frage mal im Slang von Anja, erkennst du deine Leute noch wieder?
Also ich finde das befremdlich und es geht mir auch die ganze Zeit schon so, weil ich einfach verstehen kann, dass man sich positionieren will, dass man mal auf den Tisch schauen will, dass man mal sagen will, wir sehen das anders, nehmt das wahr. Nur, es ist halt kein Spiel mehr. Also wir erschaffen als Wähler, und dann meine ich, egal wie man wählt, auch eine Welt, in der wir am Ende leben müssen. Und die sieht dann so aus. Es geht nicht nur um Balkendiagramme am Wahlabend und darum, dass man mal einen Denkzettel politisch verteilt hat, sondern es entsteht eine neue Realität. Die fängt im Erfurter Landtag an, die langweiligste Sache, die es überhaupt nur in einer Demokratie gibt, nämlich eine konstituierende Sitzung nach einer Wahl, ist schon das erste Spektakel, wie wir es sehen. Und ihr habt es noch genauer verfolgt als ich heute. Und es wird sich in anderen Bereichen, an die wir noch gar nicht denken, fortsetzen. Und die Frage ist sozusagen, hat man das am Ende denn alles so gewollt? Und da muss ich sagen, da frage ich mich schon, wie ihr es gerade sagt, bei meinen Leuten manchmal, ob das alle so wirklich auf dem Schirm haben, dass es eben kein Spiel mehr ist, dass man nicht einfach spöttisch am Rand stehen kann und sagen, den zeige ich es mal, sondern dann wird es mir selber, wird es auch gezeigt demnächst in gewissen Bereichen. Sei es eben, wie die politischen Gepflogenheiten sind oder auch, was sich im Land verändern kann oder auch, was sich nicht verändern kann, weil Politik dysfunktional wird. Und das ist also nicht nur irgendwie noch eine Frage von Farbenlehre und Parteien, sondern es wird Auswirkungen auf die Entwicklungsmöglichkeiten zum Beispiel Thüringens haben. Ich kann nicht kausal das belegen, aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir dass Thüringen ein Vorzeigebundesland mal war, auch wirtschaftlich. Und das ist es jetzt schon nicht mehr. Und es könnte sein, dass das damit was zu tun hat, dass es im Prinzip über eine gewisse Anzahl von Jahren jetzt relativ schwierig zu regieren war.
Du hast das jetzt angedeutet. Was macht dir denn Angst, in welchen Bereichen sich noch Dinge verändern könnten?
Also ich denke, wir haben ja einfach eine Situation, wo unabhängig zum Beispiel, ob man die grüne Transformation an sich jetzt richtig findet oder nicht, ob man den Kampf gegen den Klimawandel richtig findet oder nicht, wo man sagt, man muss im Bereich der Schulbildung was verändern. Wenn man keine Mehrheiten hat, keine wirklich handlungsfähigen Regierungen, dann bleibt man in vielen Bereichen auch auf halbem Wege stehen. Und ich finde, das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden für auch Freunde von mir, die in Thüringen leben und die sich einfach fragen, wie sieht demnächst die Schule bei uns aus? Was bekommen wir für eine Regierung? Gibt es da andere Lehrpläne? Möchte ich eigentlich, dass meine Kinder so aufwachsen? Vieles ist vielleicht aus meiner Sicht auch ein bisschen noch zu sehr, wie sagt man, sozusagen die Entwicklung zu sehr fortgeschrieben. Das kann man auch alles nicht so sagen, dass es alles so extrem kommt, wie sich das mancher vorstellt. Aber es wird etwas passieren. Und das sehe ich schon als etwas, was zu wenig Leute im Auge haben, dass Politik nicht nur so ein Spiel im Fernsehen ist, sondern das hat Auswirkungen auf ihr Leben.
Ich glaube, das geht, glaube ich, ganz vielen Ostdeutschen jetzt gerade so dieses, einerseits hat man diese Grafiken, also 70% haben die AfD nicht gewählt, ja, und dann eben dieses nach vorne leben und von hinten verstehen, ne? Also dass man, oder anderer Spruch, man muss aufpassen, was man sich wünscht, also man wählt dann eben quasi die Chaotisierung von Politik und dem wohnen wir jetzt gerade heute bei. Ja. Also und zwar übrigens nicht nur in den Ländern, sondern auch im Bund gerade.
Ja. Ich finde, man konnte sich das halt sehr lange so spöttisch leisten, so eine besonders, ich habe meinen eigenen Kopf und so. So eine Haltung, das konnte man auch zum Ausdruck bringen und im Prinzip sind viele Dinge dann doch relativ moderat weitergelaufen, weil einfach die Mehrheiten da anders waren. Jetzt muss man aufpassen, das, was man wählt, ist dann nicht nur quasi sozusagen die Protokollnotiz des Protestes, sondern das ist dann die Politik. Und das ist, glaube ich, noch ein entscheidender Unterschied, wo man der anders ist, als er das noch vor 7, 8 Jahren war.
Du hast kurz vor der Europawahl eine Reportage gemacht, wo du eben von Eichstätt aus, deinem Heimatdorf, in die Welt gegangen bist. Du hast dich aber auch nicht nur mit quasi Bewohnern deines Dorfes, mit alten Freunden getroffen, sondern warst auch bei deinem Fußballverein. Da hast du mit Luca gesprochen und Luca, finde ich, hat sehr gut das auf den Punkt gebracht, die Fragen, vor denen viele im Moment stehen. Wir können uns das mal kurz anhören.
Ich glaube, die wichtigen Punkte gehen wir einfach nicht richtig an. Migration ist zum Beispiel ein großes Thema generell, auch jetzt zum Beispiel mit den Ukrainern. Das ist, also ich glaube, wir sollten in Deutschland die Regierung generell, egal, oder auch auf Landesebene, wir sollten auch mal auf uns Deutsche, also auf unsere Bürger selber mal mehr hören. Ich habe das Gefühl, in Deutschland, wir müssen allen immer helfen. Wir müssen den Ukrainern helfen, wir müssen jetzt da unten im Gazastreifen helfen. Aber ich sage auch ganz klar, ich distanziere mich auch von den Rechten. Von den Rechten und von den ganz Linken. Und dazwischen, was dazwischen liegt, CDU, Grüne, FDP, das ist alles, sehen wir jetzt gerade, es funktioniert aus meiner Sicht auch nicht wirklich. Und dann frage ich mich schon, soll ich überhaupt wählen? Oder ja, wenn ich wähle, streiche ich es dann durch. Das ist frustrierend.
Markus, hast du eine Antwort darauf, warum Luca offensichtlich auf seine Fragen keine Antworten findet?
Also ich glaube, eine Sache, die man sich, finde ich, bei aller Frustration und bei allem handwerklichen Fehlern und nervigen Streit in dieser Ampel klar machen muss, auch als Wähler, weil man ist ja dann auch der entscheidet, in der Gesamtheit jedenfalls. Wir leben in einer Phase, die unglaubliche Veränderungen mit sich bringt, global, die wir nicht steuern können, wo wir im Prinzip einfach wie in einer Achterbahn gerade drin sitzen. Und wir glauben aber, dass wir quasi jetzt gerade diese Schienen hochgefahren sind, weil wir in der Politik irgendwie einen falschen Knopf gedrückt haben. Das ist aber nicht so. Sondern aus meiner Sicht, die Politik fährt auf dieser Achterbahn der großen Veränderungen mit und kann darauf ein bisschen was regulieren. Das ist im Prinzip also erstmal der Grund jetzt, dass man das Gefühl hat, da gibt es auch eine gewisse Ohnmacht. Die Politik, selbst wenn sie alle an einem Strang ziehen würden, selbst wenn sie den perfekten Plan hätten, könnten das vielleicht gar nicht ändern. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Und dann kommt als Gegenelement, und das, glaube ich, ist auch das, was Luca da sehr stark empfunden hat, wenn Politik dann sagt, statt wir tun uns schwer, in diesen Veränderungen sozusagen uns auf den Stand von vor 3 Jahren zu bringen, behauptet sie das Gegenteil, nämlich und sagt, ist alles gar nicht so schlimm. Und das ist etwas, was ich ganz häufig erlebt habe, dass es eine ganz große Frustration auslöst bei Leuten, die ihr Problem beschreiben und dann quasi eine Statistik geliefert kriegen, dass sie das alles nicht richtig verstanden haben, dass es gar nicht so ist, im Durchschnitt jedenfalls. Und das ist, glaube ich, also eine Frage als Wähler zu akzeptieren, oder leider die bittere Wahrheit auch zu sehen, dass viele Dinge einfach sich so sehr verändern, dass auch wahrscheinlich die beste Regierung das gerade nicht einfach so regulieren könnte. Ja, und auf der anderen Seite eben auch an Politik anders darüber zu kommunizieren und zwar nicht in dem Sinne, den Leuten auszureden, dass es kein Problem gibt.
Wen meinst du denn da? Auf wen spielst du da an?
Also ich würde die Frage mit Olaf Scholz gerade beantworten. Olaf Scholz ist auf jeden Fall jemand, der nicht sich zur Priorität gemacht hat, Leuten zu erklären, dass es ein Problem gibt, sondern eher zu beruhigen und sagen, wir haben das im Griff und wir sind auf dem Weg und die Transformation läuft und wenn mal nur alle so ruhig wären wie ich, dann würden wir alle in ein paar Jahren aufwachen und würden sehen, dass es so ist. Und das hoffe ich ja auch, dass er recht hat. Natürlich hoffe ich das. Nicht aus irgendwelchen parteipolitischen Gründen, sondern einfach für dieses Land. Aber wir leben trotzdem in einer Demokratie und nicht in einem Taschenrechner, wo man Leute auch mitnehmen muss, auch emotional mitnehmen muss, wo man, in Amerika würde man sagen, I feel you. Ich kann es jetzt nicht ändern, aber ich sehe, dass es so ist. Und das ist eine Qualität, die andere Parteien einfach nutzen. Die haben vielleicht nicht gar keine andere Lösung, aber die sprechen das an, die sehen das. Die sagen, ich sehe das genau wie du. Und ich sehe genau das Problem, was du siehst und finde es auch schlimm.
Aber ich bin nicht in der Verantwortung.
Ja, ich bin nicht in der Verantwortung. Ich könnte es wahrscheinlich auch nicht lösen.
Ich würde gerne mal den Blick mit dir ein bisschen weiten. Ohne dass wir es beide wussten, sind wir uns regelmäßig vor 25 Jahren begegnet, sonntagsabends auf der Autobahn 44. Ich bin aus dem Westen in den Osten zum Journalistikstudium gefahren, nach Leipzig. Du bist aus dem Eichsfeld nach Dortmund zum Studium gefahren. Dann hast du Volontariat in Köln gemacht, bevor du 2006 das erste Mal nach Brüssel gegangen bist als Korrespondent. Insgesamt warst du dann mit Unterbrechung 13 Jahre da, zwischendurch eine Etappe in Paris zum Beispiel. Und dieses Frankreich ist ja inzwischen fast untrennbar mit dem Namen Le Pen verbunden. Marine Le Pen hat mit ihrem Rassemblement National weit über 30% geholt bei den Parlamentswahlen im Juni. In Italien regiert seit Jahren Giorgia Meloni, die ganz offen bei den Faschisten angefangen hat. In deiner zwischenzeitlichen Heimat Belgien kommen im flämischen Landesteil Separatisten und Nationalisten immer gefährlich nah an die 50%. In den Niederlanden ist Geert Wilders stärkste Partei. Ich könnte jetzt noch so ein bisschen so weitermachen. Mal provokant gefragt, machen doch alle so im Moment den Flirt mit rechts außen. Sind wir da wirklich noch was Besonderes mit unserer AfD?
Politisch würde ich sagen, nein, sind wir nicht. Es gibt, genau wie du es beschreibst, in Europa überall diese Parteien, sehr erfolgreich, teilweise etwas moderater natürlich als die AfD, die ja selbst im Europaparlament dann nicht unbedingt geliebt ist, nicht mal von Marine Le Pen mehr. So gesehen ist das eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Normalität, aber es ist ein Phänomen, was es eben, wie du es beschreibst, in vielen europäischen Ländern gibt. Was macht die Sache trotzdem, auch aus meiner Sicht, anders? Zum einen, wir haben eine andere Geschichte. Und deswegen zuckt man bei allem, was in diese Richtung geht, ganz anders zusammen und ich finde auch zu Recht. Man guckt kritisch hin, man fragt sich, was passiert hier? Ist das in diesem Land ja überhaupt sozusagen so hinnehmbar. Also es fällt auf einen ganz anderen kulturellen und historischen Boden, diese Entwicklung. Das ist der eine Unterschied. Und der andere ist für mich, dass dahinter teilweise ja viel mehr auch Gewalt steht. Also wenn ich die Bilder sehe von dem CSD in Bautzen und wirklich einen ganzen Bahnhof voller schwarz gekleideter Leute in maximal aggressiver Art und Weise da brüllend, dann ist das etwas, was ich aus Frankreich oder auch aus Belgien oder aus den Niederlanden in dieser Form nicht kenne. Und das ist auch etwas, was ich jedem auch aus dem Osten sage, da entwickelt sich etwas, was du nicht relativieren kannst mit einem Blick auf Marine Le Pen. Diese Welt gibt es in anderen europäischen Ländern auch, aber ganz klein. Im Osten, finde ich, gibt es sie deutlich sichtbarer und mir persönlich macht das Angst.
Ja, das finde ich. Dankeschön, dass du das ansprichst, weil das war mir so auch noch gar nicht klar. Ich habe mich nach diesen Vergleichen gar nicht gefragt, aber ich finde auch dieses Maß an Gewalt, dem wir gerade begegnen, das treibt mich gerade auch sehr um. Also ich war am letzten Wochenende auch beim CSD in Brandenburg, also in Oranienburg ganz genau, also wo dann sozusagen die Berliner auch mal vorbeikommen können und die CSD-Leute unterstützen können. Und ich musste die Veranstaltung verlassen, weil ich so eine Angst gekriegt habe. Es waren gar nicht viele Nazis da, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin quasi... nicht sicher, das kann hier eskalieren, ja. Und das sind eigentlich, und ich meine, wo waren wir? Wir waren da, wo die quasi die Queer Kids mit ihren Eltern hinkommen, also im Grunde eine Familienfest-Atmosphäre. Das ist natürlich, das sind Zustände, die wir hier langsam erleben. Ich muss dazu sagen, ich habe kurz vorher auch nochmal einen gewalttätigen Übergriff erlebt, auch von rechts. Das kann schon sein, dass ich deshalb irgendwie so panisch geworden bin. Aber das erleben ja viele, ja. Also du hast irgendwie, langsam verengt sich der Raum, in dem du für deine politischen, vielleicht demokratischen, möglichst demokratischen Ansichten irgendwie dich öffentlich zeigst, der wird enger und der andere wird immer größer, weil er bedrohlicher wird. Und das ist was, wo ich auch merke, dass wir hier als Gesellschaft ganz übel, gerade in so eine ganz üble Richtung kippen. Also so Angst, Verrohung, Gewalt. Also das ist jetzt keine gute Botschaft, die du hast, aber ich freue mich zu hören, dass es woanders noch nicht so schlimm ist. Das freut mich für die anderen, sagen wir es mal so.
Also ich bin auch sogar vollständig der Meinung, dass es auch Menschen gibt, die ein ganz traditionelles Familienbild haben, die das anders sehen, wo man, also es kann über alles auch Diskussionen geben, aber bei uns, finde ich, kommt die Wut sehr stark raus. Und das, was du beschreibst, genau das sehe ich und denke, das, Malte, du warst ja auch in Brüssel als Korrespondent, das so in der Form und in dieser Häufigkeit und in so vielen auch lokalen Situationen ist mir aus Belgien nicht bekannt. Überhaupt nicht.
Aber jetzt muss ich sagen, es ist interessant, du machst jetzt vor allen Dingen auch den Blick nach Westen, nach Westeuropa. Die Beispiele sind Frankreich, Belgien, Holland. Wenn wir nach in Osten Europas schauen, nach Bulgarien, nach Rumänien, nach Polen, ist die Situation ja ganz anders. Da können wir ja solche Bilder sehen wie in Bautzen. Machen wir nicht auch manchmal immer den Fehler, dass wir immer, also genau das, wir schauen im Wesentlichen nach Westen und gucken zu selten danach, was im Osten noch passiert? Das macht es jetzt nicht besser, also irgendwie als schwarzer Block Schwule zusammenzuknüppeln, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber wir machen wieder das Ideal im Westen auf und sagen, da funktioniert alles bei den Rechtsaußen. Andere Länder haben aber noch genauso einen weiten Weg vor uns, wie offenbar sehr viele, die da auf der falschen Seite in Bautzen gestanden haben.
Ja, ich sehe nur halt, also ich habe das Thema ja oder diesen Punkt ja deswegen auch aufgebracht, weil der Vergleich häufig so ist mit Frankreich oder den Niederlanden, wo das auch normalisiert ist angeblich, oder mit Giorgia Meloni und so. Nein, das ist da gerade nicht. Wenn mir jemand sagt, doch, sowas gibt es in Belarus auch oder in Serbien, okay, dann stimmt's. Aber da muss man sich halt fragen, ist das wirklich der Maßstab, ne? Für mich wäre das nicht.
Aber interessant, dass wir, da fällt mir jetzt Dirk Oschmann ein, es stimmt schon, dass man sozusagen den als Standard Richtung Westen guckt, also Richtung Frankreich zum Beispiel oder Italien, ja, oder Belgien. Und ich habe dafür jetzt auch keine Erklärung, aber es fällt mir halt gerade so auf, ich finde die Frage total interessant, Malte, das stimmt schon, dass man sozusagen, das ist der Standard, ist ja auch besser so, wenn es gewaltfrei ist, als wenn es ständig eskaliert.
Ich hätte da noch unser Standard ist ja quasi, wir wollen ein demokratischer Rechtsstaat sein. Und dann würde ich den auch mit solchen Vergleichen, die diesen Test auf jeden Fall auch bestehen. Und da gibt es Entwicklungen, die davon langsam abweichen. In die Richtung, die Malte eben auch angedeutet hat.
Lassen wir mal die Frage nach, also die Rechtsstaatsfrage jetzt mal ein bisschen außen vor, gehen mal auf den Blick gen Osten. Ich kann mich nämlich noch gut an 2019 erinnern, als Ursula von der Leyen ins Amt gekommen ist, stark protegiert vom französischen Präsidenten Macron. Was da rausgekommen war, eine Deutsche als Kommissionspräsidentin, eine Französin im Gegenzug an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Ein Belgier wurde Ratspräsident, also Cheforganisator der Staats- und Regierungschefs, und ein Spanier Außenbeauftragter. Osteuropa ging ganz oben komplett leer aus. Ich konnte Emmanuel Macron damals mal darauf ansprechen. Der hatte den Vorteil, dass der irre lange Pressekonferenzen gegeben hat. Da durfte dann jeder mal fragen, anders als bei Frau Merkel. Der sagte dann, naja, ging nicht anders, beim nächsten Mal ist ja auch nicht die wichtigste Frage der Welt. Markus, ist aus deiner Sicht Osteuropa inzwischen auf Augenhöhe angekommen oder ist der so ein bisschen wie im deutsch-deutschen Verhältnis auch der Westen immer noch im Prä?
Ja, er ist schon im Prä, aber die auch einfach, weil er die EU ist ja letztlich eine Gemeinschaft, die über die Wirtschaft funktioniert und da ist die Wirtschaftskraft natürlich stärker, aber das Gewicht verschiebt sich. Und ich hoffe auch, dass es sich verschiebt. Also ich hoffe auch, dass jetzt gerade eben es keine klassische deutsch-französische EU, die es früher mal war, die es jetzt auch schon nicht mehr so ist, bleibt, sondern dass es sich so eine deutsch-französisch-polnische EU mindestens entwickelt. Und die braucht es auch, weil ich glaube, dass auch dieses demokratische Gebilde ist halt jetzt auch schon viele Jahrzehnte alt. Das ist auch in historischen Perspektive schon sehr alt. Also normal so Völkerbünde und sowas, die waren dann irgendwann mal am Ende. Und das heißt, wenn man die weiterentwickeln will, dann muss man das irgendwann mal anfangen. Und ich glaube, um den Osten der EU mitzunehmen, ist es halt sehr wichtig, dass das auch von zum Beispiel von Polen mitgestaltet wird. Auch wenn es da genauso die Unterschiede zwischen Polen und Rumänien gibt, wie es die halt zwischen Deutschland und Spanien gibt. Also ich glaube, das verschiebt sich und das verschiebt sich ja auch Ich hoffe, dass es sich politisch verschiebt. Es verschiebt sich deswegen, weil die östlichen Mitgliedstaaten der EU einfach viel mehr im Fokus sicherheitspolitisch stehen werden. Und es verschiebt sich auch wirtschaftlich, weil gerade Polen, ich weiß nicht, wer viel dort unterwegs ist, aber das ist ein Land, wo es nach vorne geht, was richtig auch aus den Möglichkeiten, die die EU geboten hat, auch was gemacht hat. Und so gesehen, ja, der Blick geht noch in die Richtung, aber ich hoffe, es bleibt nicht so. Und ich hoffe, er bleibt vor allen Dingen bei Polen nicht so. Und ich hoffe, auch wir Deutschen ergreifen diese Möglichkeit. Und umgekehrt hoffe ich, dass die Polen diese Chance auch nutzen und nicht wieder total in Reparationsdebatten abgleiten.
Wo ich mit dir hin will, ist, wir haben ja im deutsch-deutschen Verhältnis häufig mal den Vorwurf, der gerade aus dem Osten kommt, viele im Westen haben noch gar nicht begriffen, dass da jetzt seit 1990 noch was dranhängt, wo man A, mal hinfahren kann und B, wo Leute vielleicht einen anderen Angang durch ihr Leben haben als viele in Oer-Erkenschwick oder in Augsburg. Hast du den Eindruck, dass das auf europäischer Ebene inzwischen klar geworden ist, eben wie du es beschreibst durch die wirtschaftliche Macht des Faktischen, dass da nochmal 10, 12 Länder dazugekommen sind?
Meinst du jetzt den Osten Deutschlands oder den Osten?
Ich meine jetzt Paris, die Hauptstädte Paris, Brüssel, Den Haag, Berlin, Madrid. Ist bei denen klar, dass da jetzt mit Warschau, Bukarest und Sofia und Bratislava auch welche sitzen, die vielleicht eine andere Herangehensweise haben als die, die man seit 70 Jahren macht?
Ich denke schon, weil die sich ja auch deutlich vernehmbar einmischen. Nicht immer zur Freude aller Beteiligten da, aber ich habe schon den Eindruck, dass man das wahrnimmt und auch alle Staaten, die industriell ein bisschen stärker aufgestellt sind, spüren das ja jetzt, sind in Kontakt, sehen die Probleme, zum Beispiel in der Autoindustrie, wo der deutsche Wohlstand ja auch nicht in Wolfsburg zusammengeschraubt wird, sondern in Bratislava und Budapest und also wo die ganzen Lieferkomponenten von dort kommen. Also allein schon durch diese wirtschaftliche Verflechtung ist, glaube ich, sind deren Interessen schon sehr gut auch in anderen Hauptstädten angebunden, weil wenn das nicht als Kette sozusagen funktioniert, dann funktioniert es eben auch für die westlichen Staaten schon nicht mehr.
Naja, und wie du es, glaube ich, gerade auch schon gesagt hast, sicherheitspolitisch, ne? Also muss man ja, wird jetzt der Osten Europas oder der Europäischen Union viel genauer, also viel ernster genommen. Also ja, weil das einfach entscheidend sein kann.
Ja, und weil sie es auch selber ernst nehmen. Also sie sind ja nun,
klar, genau.
In gewisser Weise, egal wie man zu diesen Fragen steht, aber die Polen zum Beispiel oder auch Rumänien, die zeigen, dass man auch mal eine Situation erkennen kann oder analysieren kann, ein Problem erkennen und dann handeln, auch wenn es schwer ist. Also das Geld wächst dort auch nicht auf den Bäumen und trotzdem schaffen die es halt zu sagen, wir machen hier Zeitenwende und zwar nicht erst seit gestern. Unabhängig davon, ob man das an sich gut findet, diese Länder zeigen auf jeden Fall, welche Möglichkeiten auch Demokratien haben, relativ kompakt mal eine Entscheidung zu treffen und die dann durchzuziehen. Und das, finde ich, kann auch mal eine Inspiration sein, dorthin zu gucken, wie in den Ländern, nehmen wir mal das ganz konkrete Beispiel, zum Beispiel der Aufbau der polnischen Armee vonstatten gegangen ist, von null auf den jetzigen Stand. Da kann sich, glaube ich, die Bundeswehr einiges abgucken.
Da kenne ich mich gar nicht aus. Sind die so gut aufgestellt? Keine Ahnung. Ja?
Die haben auf jeden Fall den Anspruch, die größte Landmacht in der EU zu werden. Olaf Scholz hat gesagt, nee, das bleibt schon Deutschland. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also welche und unabhängig davon nochmal, ich will gar nicht sagen, man braucht riesige Armeen und so, aber dass die Fähigkeit, ein Problem zu analysieren, eine Entscheidung zu treffen, das umzusetzen, die Ressourcen dafür zu mobilisieren, die Unterstützung auch in der Gesellschaft zu organisieren, das ist schon etwas, was man sich in anderen Ländern, wo man das Gefühl hat, alles ist verkrustet, nichts geht voran. Wenn du das machen willst, dann kommt dir der wieder und sagt, das geht
alle
aber nicht.
Alle quasseln bloß.
Da sind diese Länder aus meiner Sicht ein Vorbild dessen, was auch in einer Demokratie entschlossen passieren kann, wo ich keinen Xi Jinping für brauche.
Aber was, wenn ich den Blick zu uns zurücknehme und sogar den Blick auf den Osten? Ich habe ja, als ich hier hinkam 1996, einen Osten erlebt, der aufgebrochen ist, in dem unglaublich viel ging, in dem unkonventionelle Wege gegangen worden sind. Anders als ich das aus Nordrhein-Westfalen kannte, wo man sich gerne zurückgelehnt hat, so nach dem Motto, das machen wir seit 1953 so. Also machen wir das mal weiter und neue Ideen. Naja, es hat ja noch immer Jyotje Jange, es läuft ja alles. Kannst du mir sagen, als jemand, der in den Westen gependelt ist und das von außen quasi mit betrachtet hat, wann ist dieser Spirit erlahmt, dass man eigentlich gar nicht mehr den Freiraum versucht zu nutzen, den man mal hatte?
Ich sag mal so, bösartig, der ist in dem Moment erlahmt, als wir im westdeutschen Jahr 1990 angekommen sind. Wir haben jetzt genau das, was wir uns 1989 erhofft hatten. Ein schönes Haus, einmal im Jahr irgendwo hinfliegen, Auto ist auch da, Dach ist gedeckt und jetzt bitte nicht was anderes. Und ich überspitze es etwas. Das ist, glaube ich, etwas, was vielen so geht. Also wenn ich auch ins Eichsfeld gucke, man hat da seinen gewissen Lebensstandard erreicht, man hat es sich schön gemacht, man hat einen Arbeitsplatz, man hat die Dinge, die man eigentlich gerne wollte damals, die sind jetzt da. Und jetzt ist aber die Zeit weitergegangen, aber man selber hat nur aufgeholt und ist vielleicht noch nicht genau da, was jetzt wieder passieren müsste und würde sich auch mal freuen über einen Moment der Ruhe und des Verharrens und einfach des sozusagen Mitnehmens dieses Moments. Das ist für wirtschaftliche Fragen, das ist für Fragen des Einkommens, des Lebensstandards und das ist vielleicht auch für gesellschaftspolitische Fragen, so aus meiner Sicht.
Aber kann es so bleiben? Also ich verstehe das schon. Also ich bin ja auch eine von denen, ja. Aber man ist ja nicht aus der Welt. Also
natürlich nicht. Natürlich nicht. Und genau, weil man also aber das gerne ausblenden möchte. Also die Frage ist, hat man
Anspruch darauf? Ja.
Ja. Na, ich meine, es ist ja schon emotional irgendwie auch, finde ich, nachzuvollziehen, dass man sagt, ich habe jetzt endlich, wir sind, im Eichsfeld war es ja insofern noch etwas abgemildert, dadurch, dass es einfach die Grenze zu Hessen und Niedersachsen gab, was sofort auch für eine ganz gute Beschäftigung gesorgt hat, anders als wenn man halt ein bisschen weiter nach Thüringen reingegangen ist, wo man halt dann nicht mehr jeden Tag nach Kassel pendeln konnte. Aber man hat sozusagen auch schwierige Zeit gehabt in den 90er Jahren, Anfang der 2000er. Und dann hat man so langsam peu à peu das aufgebaut. Und jetzt hat man endlich seit ein paar Jahren diesen Punkt erreicht, von dem man eigentlich geträumt hatte. Wo es gut ist, wo man in Urlaub fahren kann, wo man auch mal essen gehen kann, wo das Haus in Ordnung ist. Man verdient nicht riesig viel, aber es ist gut. Und hat keine Lust auf Veränderung, sei es durch Migration, sei es durch geopolitische Entwicklung und die zu einer anderen Heizungsform am Ende führen werden. Das frustriert einfach und macht wütend. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass man sich so entscheidet, auch politisch gerade, wie es passiert.
Aber das ist ein interessanter Aspekt, weil ich glaube auch, also wenn ich dem folge, ja, dann kann ich auch vieles verstehen, was gerade in den Umfragen so los ist, ja, auf Bundesebene, weil man natürlich sagt, okay, also das Versprechen der Ampel war ja sozusagen die große Reform, also war nett gemeint sozusagen, wir küssen das Land wach, hat ja dann alles nicht ganz so funktioniert, wegen Ukraine-Krieg vor allem, aber dass man irgendwie sagt, nee, eigentlich will ich nicht und was euch begeistert, begeistert mich erstmal gar nicht. Ja, wie kann man denn da, also ja, was kann man da tun? Also die Leute einfach in Ruhe lassen? Oder ich meine, wir alles hängt mit allem zusammen. Man kann ja nicht einfach sagen, ich mache hier mein Ding, ja?
Also ich würde mir auf jeden Fall mehr Ehrlichkeit wünschen. Und das meine ich jetzt nicht nur von Politik, sondern auch von uns selber. Also die Politik ist nicht irgendein Schauspiel, was aufgeführt wird vor unserer Nase, sondern wir entscheiden darüber, was da passiert. Und einfach auch den Blick zu haben, was können wir jetzt gerade wirklich machen? Und auch zu akzeptieren, was wir nicht machen können. Es gibt einfach Dinge, die leider, wenn ich jetzt mal mein Beispiel davon eben nehme, in den 80er Jahren geopolitisch noch anders waren. Da hat niemand mit uns um irgendwelche Rohstoffe konkurriert. Wir sind einfach irgendwo hingegangen, haben sie quasi eingekauft und das war's. Mhm. Jetzt gibt es andere große Blöcke, die allein in China, ganz kurz rechnen, 14, 15 mal so viele Einwohner haben wie Deutschland. Und die wollen das auch haben. Da sitzen wir natürlich jetzt am kürzeren Hebel. Das heißt, diese Welt, die kann man so nicht mehr erschaffen. Und das, ich finde, der erste Weg zur Besserung wäre auch, dass nicht nur Politik irgendwas anders macht und sich nicht so unglaublich, finde ich, beschämend streitet wie die Ampel die ganze Zeit, sondern auch, dass wir erkennen, was ist denn überhaupt drin momentan für die, selbst wenn die das richtig gut machen würden. Und welche Dinge lassen sich für die auch nicht ändern. Oder das Thema Migration, das war halt in den 90er Jahren nicht so das Thema, weil wir nicht diese Krisenherde woanders hatten. Es ist nicht, weil die Politik dann irgendwie das ganz anders gemacht hat. Es waren einfach nicht so viele Millionen auch unterwegs weltweit.
Ja, und gut, aber im Kleinen gab es das schon, ne? Mit dem Balkankrieg dann.
Gut, aber das sind ja verglichen mit den Millionen, die jetzt unterwegs sind.
Ja, das stimmt.
War das ja alles handelbar. Ne? Und es war also nicht nur, dass man sich politisch irgendwie gesagt hat, wir ändern das, sondern es sind auch Fehler und das ist ja auch etwas, was vielen Ostdeutschen aus der Seele spricht, wenn ich das jetzt sage, die auch George W. Bush da gemacht hat, die da losgetreten wurden und die halt zu diesen Entwicklungen geführt haben. Es ist nicht, dass man sich irgendwie, dieser Mythos da hat sich irgendwer hingesetzt und fand das gut, dass es irgendwie mehr Zuwanderung gibt, sondern es ist einfach, die Welt ist anders als damals und nicht nur die Politik ist anders.
Aber lass uns noch mal zum Ausgangspunkt jetzt am Ende zurückkommen. Ich habe ja schon gesagt, wir zeichnen Donnerstagnachmittag auf. Es ist jetzt 2:50. Im Thüringer Landtag ist man jetzt dazu übergegangen, sich gegenseitig anzubrüllen. Und der Alterspräsident versucht das Ganze immer noch irgendwie zu handeln. Dieses aufeinander losbrüllen, ein Drittel gegen zwei Drittel. Wie kommen wir da raus? Reicht es nur, ehrlich zu sein? Ich weiß, das ist jetzt die 1.000-Euro-Frage oder vielleicht sogar die Millionen-Frage, aber auch im Eichsfeld war es doch so. Man saß zusammen in der Kirchenbank und heute ist es schwierig, noch zusammen sonntags morgens in der Kirchenbank zu sitzen.
Tja, Malte, wenn ich das wüsste, aber ich hoffe ja immer auf irgendwann auf Erschöpfung.
Also dass diese das habe ich ja noch gar nicht gehört.
Dass das ist ja mal was ganz ständige Neues. Total hochgedreht sein, irgendwann, was man da mal fertig ist und dass man da mal auch mal wieder einfach runterkommen muss, weil man keine Kraft mehr hat für dieses Leben in totaler Hysterie. Nur wahrscheinlich ist das Wunschdenken, weil die Hysterie natürlich auch teilweise befeuert wird. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass wir erst dahin kommen, weil wir richtig schlechte Resultate von Politik, / von unserem Wahlverhalten gesehen haben. Weil dann ist es vielleicht für das eine oder andere auch ein bisschen zu spät, beziehungsweise haben wir noch mehr Schaden. Ich weiß es nicht. Es ist wichtig zuzuhören. Es ist wichtig, haben wir vorhin auch am Beispiel des Films nochmal gehabt, solche Stimmen wie zum Beispiel vom Luca auch zu hören. Ich versuche das auch in Berlin auch einen Politiker mit auf dieser Ebene zu konfrontieren. Weil wenn ich an Demokratie glaube, dann muss ich auch auf Leute hören. Und dann nutzt es mir nichts, wenn jemand vorrechnet, das Bürgergeld ist doch gar nicht so hoch. Im Thüringen arbeiten viele Leute auch nicht viel höher, also für höhere Gehälter, als das, was der Mindestlohn ist. Dafür fahren die aber noch jeden Tag mit dem Auto. Richtig viel, ein paar hundert Euro im Monat, Sprit, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Die pendeln alle richtig. Die fragen sich natürlich, wenn ich jetzt ein paar hundert Euro mehr verdiene, aber auch ein paar hundert Euro verfahre, warum mache ich den ganzen Quatsch? Und das ist ein Gerechtigkeitsproblem für viele. Und wenn jemand super Schlaues aus dem Ministerium ihnen vorrechnet, dass sie das nur nicht richtig verstehen, dann sagen die, genau das ist das Problem. Und da fängt das an. Und da muss ich, wie gesagt, politisch irgendwie in der Kommunikation was ändern. Und damit meine ich nicht das Gesundbeten und ist alles kein Problem, sondern das ernst zu nehmen. Und ich frage mich zum Beispiel auch, ich war selber zu Beginn des Ukraine-Krieges in der Ukraine. Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu, wie die Welt zu bewerten ist, wenn ein Land irgendwie 6-stellige Anzahl von Soldaten an die Grenze fährt und dann da reingeht. Aber trotzdem frage ich mich auch, wenn ich so oft höre, man muss mehr auf die Leute hören, wie genau wird das, was im Osten gefühlt wird, jetzt in die Bundespolitik übersetzt? Oder heißt das auch wieder nur, ja, aber das stimmt ja nun alles gar nicht. Und dann hoffentlich versteht ihr das jetzt, dass es wirklich alles nicht stimmt. Also es ist ein ganz schmaler Grat, den da auch Politiker finden müssen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass ihre Position gehört wird. Vielleicht nicht umgesetzt in jedem einzelnen Fall, aber doch gehört, dass das arbeitet, dass man sich darüber Gedanken macht und hoffentlich hilft.
Dank an Markus Preis, den Leiter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Da kann man jetzt gar nichts mehr zu hinzufügen. Danke, Markus.
Das ist so diese Binnenzusammenhänge, Widersprüche, Fragen und ein paar gute Ideen. Mehr kann man im Moment, glaube ich, auch gar nicht erwarten. Es ist vielen Dank.
Und Demokratie auch ernst nehmen. Also nicht, ich will auch da zurück in die Welt von 1998 oder 2003, sondern okay, Demokratie ist immer der Wettstreit um die besten Ideen und das haben wir alle gelernt und so. Okay, jetzt arbeitet sie gerade, bringt seltsame Resultate. Wo ist deine bessere Idee? Und nicht nur das Bedauern des Ganzen. Aber wie gesagt, dafür gibt es auch Grenzen, dafür gibt es zum Glück auch Gesetze und da finde ich, gehört es auch dazu, wenn Institutionen gewisse Urteile über gewisse Parteien zum Beispiel fällen, dann ist es für mich so. Wir haben einen Rahmen, in dem sollten wir ganz offen sein für Diskussionen und auch für unkonventionelle Positionen und auch Personen und dann ist irgendwo der Rand des Rahmens erreicht und wo der erreicht ist, da ist er dann eben erreicht.
Das waren jetzt aber definitiv die letzten Worte von Markus Preis.
Ja, jetzt ist Schluss.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Und danke auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus.
Ja, gerne, immer.
Das war jetzt eine ganze Menge. Falls ihr sie noch euch was durch den Kopf gegangen ist dazu, dann lasst es uns wissen. wahlkreis-ost@mdr.de. Und ganz zum Schluss jetzt noch ein Tipp auf einen sehr ambitionierten und mit viel Leidenschaft gemachten Podcast der Kollegen. Und der geht auch ins Eichsfeld, ungefähr 25 Kilometer entfernt vom Heimatort von Markus Preis. Es geht in das südlichste Dorf des Obereichsfelds nach Wendehausen mit einer ganz besonderen Geschichte.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin, die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Du hast ja mir deinen Dienst gemacht. Und das war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen ab dem 2. Oktober in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und damit sind wir am Ende von Wahlkreis Ost. Auch unseren Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr und sie euch eure Podcasts runterladet.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.